SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem 33. SkyTail Podcast, in dem wir über aktuelle Gefahrenpotenziale, Bedrohungen, Angriffe und Betrugsversuche im Internet sprechen wollen. Für heute haben wir uns ein großes Schwerpunktthema ausgesucht: Ransomware bzw. Hackerangriffe auf große Unternehmen, Behörden und Parteien. Ein Thema, über das wir hier schon häufiger gesprochen haben, das aber leider nichts an Aktualität eingebüßt hat, wie ein Blick auf die Meldungen der letzten Tage und Wochen zeigt. Bei mir ist wie gewohnt der IT-Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Siegler. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, wenn man so die einschlägigen Newsseiten der letzten Tage überfliegt, so hat man bei der Menge der Meldungen schon den Eindruck, dass die Hacker im Allgemeinen und Ransomware-Gruppen im Speziellen gerade zum Großangriff geblasen haben. So meldete beispielsweise das Verteidigungsministerium der Slowakei einen Hackerangriff, waren die Behörden von Palermo nach einem Cyberangriff fast komplett offline und dergleichen mehr. Aber auch bei uns war ja einiges los. Besonders aufsehenerregend war da wohl die Attacke auf einen IT-Dienstleister im Rhein-Main-Gebiet.
Hackerattacke auf Count and Care.
Betroffen war das hessische Unternehmen Count and Care. Das ist ein Tochterunternehmen des Darmstädter Energieversorgers Entega, der Frankfurter Entsorgungs- und Servicegruppe und des Darmstädter Verkehrsunternehmens HEAG und der Mainzer Stadtwerke, also samt Nahverkehrsunternehmen. Und diese Firmen sind dann auch tatsächlich alle von dem Angriff betroffen gewesen.
Welche Auswirkungen hatte der Angriff denn bei den Unternehmen? Da geht es ja immerhin um sensible Infrastruktur.
Ja, also die Versorgung mit Gas, Wasser oder Energie war jetzt nicht gestört, weil die laut Entega und der Stadtwerke in Mainz jeweils über andere Systeme laufen und natürlich auch entsprechend abgesichert sind. Ich meine, das gehört natürlich auch zu der Kritisinfrastruktur in Deutschland. Es wurden anscheinend auch keine Kundendaten abgegriffen, aber die Homepages der Unternehmen wurden lahmgelegt und ebenso die E-Mail-Konten der rund 2000 Mitarbeiter. In Frankfurt konnte zum Beispiel kein Sperrmüll mehr angemeldet werden, also gut, gibt Schlimmeres. In Mainz und Darmstadt kam es im ÖPNV zu Verspätungen und zu Fahrausfällen tatsächlich. Und in den Kundenzentren konnten keine Fahrkarten mehr verkauft werden.
Aber das ist ja dann also alles nochmal so ein bisschen glimpflich abgelaufen, so scheint es jedenfalls. Weiß man denn mehr über den Angriff oder wer dahinter steckt?
Ja, es war wohl mal wieder eine Ransomware-Attacke und Daten und Systeme von Count and Care sind verschlüsselt worden. Es wurde auch ein Lösegeld für die Entschlüsselung angefordert. Das Ärgerliche war, der Angriff erfolgte an einem Sonntag, wohl natürlich mit Absicht, weil dann die IT-Systeme nicht so ganz extrem unter Beobachtung stehen. Weitere Details wurden bisher noch nicht bekannt, wohl auch um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden und Trittbrettfahrer draußen zu halten. Aber nichtsdestotrotz, also die Ermittlungen wurden eingeleitet unter Federführung der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Die gehört zur Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt. Und die IT-Experten der Landesregierung vom Zentralen Cybersicherheitszentrum Hessen 3C unterstützen den Dienstleister mit.
Es hat ja in der jüngsten Vergangenheit schon mehrere derartige Vorfälle in Hessen gegeben. Ende April musste beispielsweise die Polizei ja wegen mehrerer DDoS-Angriffe ihr Internetportal zeitweise vom Netz nehmen. Anfang Juni hatte es das Firmennetzwerk der Stadtreinigung Kassel erwischt, wo unter anderem Datenbanken zerstört wurden. Was denkst du, wie lange wird es dauern, bis die im aktuellen Fall betroffenen Netzwerke wieder am Start sind?
Ja, das kann man jetzt noch nicht so ganz genau sagen. Das hängt tatsächlich davon ab, was genau alles betroffen ist, ob die Sicherheitslücke geschlossen wurde. Gab es Datensicherungen, die man jetzt nutzen kann? Oftmals zerstören Hacker ja auch die Backups oder verschlüsseln die einfach auch mit. Das kann dann einige Wochen dauern. Das hat in der Vergangenheit aber in einigen Fällen auch schon mal bis zu einem Jahr gedauert.
Die Mainzer Stadtwerke scheinen da aber gar nicht so lange warten zu wollen, ne?
Ja gut, die sind jetzt hergegangen, haben einfach komplett neue Internetauftritte und E-Mail-Konten erstellt. Und eine komplett neue Infrastruktur samt neuem Domänennamen, um einfach direkt wieder erreichbar zu sein.
Ja, so kann man es natürlich auch machen, ist aber eher unkonventionell. Ein weiteres prominentes Opfer war in den letzten Wochen die Partei der Grünen und die hat es wohl gleich mehrmals erwischt.
Hackerattacke auf die Grünen.
Ja, richtig, die IT-Infrastruktur der Grünen, wir hatten da ja auch schon mal drüber gesprochen, wurde mehrfach attackiert. Angreifer hatten wohl auch Zugriff darauf. Ja. Betroffen unter anderem war das Grüne Netz, die interne Plattform der Partei, die ausschließlich für Parteimitglieder gedacht ist. Und die Angreifer haben sich einen Zugang zu einem Admin-Konto verschafft und konnten so interne E-Mails an die Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nuripur umleiten, zum Beispiel an einen Server in Moldau. Es wird vermutet, dass da russische Hacker dahinter stecken.
Und wie groß ist da der Schaden?
Ja gut, der hält sich wohl in Grenzen. Es waren wohl auch die Konten von Habeck und Baerbock betroffen, doch wurden diese Konten wohl nicht mehr genutzt. Hm. Es soll auch keinen Abfluss einer größeren Datenmenge gegeben haben. Und seit dem 13. Juni ist der Zugang zum grünen Netz eingeschränkt. Also das LKA und BKA ermitteln, das BSI und auch eine private Sicherheitsfirma helfen auch jetzt mit, da die Ursachen zu finden und ja, den Schaden einzugrenzen.
In diesem Fall war es dann wohl eher ein ganz gezielter Angriff auf die Konten der Führungsetage, um an Informationen zu kommen und keine versuchte Erpressung oder Ähnliches.
Genau, also über das grüne Netz wurden unter anderem ja auch Infos zu den laufenden Koalitionsverhandlungen, also in NRW und Schleswig-Holstein jetzt aktuell, ausgetauscht.
Und wie ist die Sache aufgeflogen?
Ja, das war eher ein Zufall, ne? Ein bisschen vielleicht auch Dummheit oder Unvorsichtigkeit der Hacker. Der Server, an den die E-Mails umgeleitet wurden, war zeitweise offline und wodurch die E-Mails dann wieder an den Originalempfänger zurückgesendet wurden. Und da ist es dann irgendwie aufgefallen.
Wie eingangs gesagt, waren das jetzt nur zwei von vielen Fällen in den letzten Tagen und Wochen. In Schriesheim im Rhein-Neckar-Kreis beispielsweise waren bei einem Angriff 170 Gigabyte an Daten abgegriffen worden, die zum Teil jetzt im Darknet aufgetaucht sind. Dazu schon, wie erwähnt, die Slowakei, Palermo und viele andere. Max, wäre es jetzt grundverkehrt, wenn ich behaupte, dass derartige erfolgreiche Angriffe in den allermeisten Fällen hätten verhindert werden können? Ist es nicht so, dass fast immer entweder Schlamperei oder Nachlässigkeit in der IT, zum Beispiel durch schlecht gepatchte Systeme oder mangelhafte Vorbereitung auf den Ernstfall oder aber auch schlecht geschulte oder gedankenlose Mitarbeiter, die jeden Link in einer E-Mail anklicken, diesen Angriffen einfach nur Tür und Tor öffnen, weil 85% der Sicherheitsverletzungen des Jahres 2021 sind auf menschliches Versagen zurückzuführen, hat Sophos ermittelt.
Ja, wenn man die Umfragen sieht unter den IT-Entscheidern, da kann einem schon wirklich Angst und Bange werden. Viele verfahren ja noch nach dem rheinischen Prinzip, es hätte ja noch immer Jod, ihr Jungen. Uns passiert ja schon nichts, wir sind nur ein kleines Unternehmen oder wir merken das auch schon, wenn jemand versucht, uns zu hacken.
Was muss man denn machen, um größtmögliche Sicherheit in seiner IT zu haben?
Was tun, wenn ich angegriffen werde?
Ja, man könnte da die klassischen Themen nennen, ne? Also präventiv zum Beispiel erstmal wichtig, Patch-Management, bekannte Sicherheitslücken durch Updates möglichst zeitnah stopfen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man sich vorher einfach nochmal Gedanken macht, welche Systeme müssen denn überhaupt von außen erreichbar sein. Man minimiert das Ganze, die Angriffsfläche und versucht halt eben, diese Systeme immer möglichst aktuell zu halten oder vielleicht nochmal durch vorgelagerte Sicherheitsmechanismen wie gute Firewall-Konfigurationen wirklich möglichst einzuschränken. Mhm. Ja, also das ist häufig natürlich schnell gesagt mit den Patches und Updates. Manchmal steht einem da wirklich die Software selbst im Weg, dass es irgendwie keine Kompatibilität mit neuen Versionen gibt von einem Webserver oder von was auch immer. Aber in der Regel gibt es da schon viele Möglichkeiten und da sollte man einfach aufpassen, wirklich bekannte Sicherheitslücken wirklich möglichst zeitnah zu schließen.
Was jetzt selbstverständlich klingt, es anscheinend aber gar nicht ist. Zum Beispiel die schon längst gepatchte Sicherheitslücke bei Microsoft Exchange Server wird ja auch heute noch fleißig genutzt, weil längst nicht alle Systeme gepatcht wurden. Oder die Sicherheitslücke bei Confluence Server und Data wurde Anfang Juni schon von Atlassian gepatcht, aber es gibt immer noch massig ungepatchte Instanzen, die aktuell mit Ransomware und Kryptominern verseucht werden. Wobei es ja auch immer wieder Beschwerden gibt, dass Microsoft mit Meldungen zu Sicherheitslücken doch recht nachlässig und lasch umgeht.
Ja, zuletzt gab es das Problem bei Folina. Da hat es auch 7 Wochen gedauert, bis Microsoft endlich darauf reagiert hat und das wirklich auch ernst genommen hat.
Okay, kein Microsoft-Bashing heute. Was für Sicherheitstipps hast du denn noch außer den Patches?
Natürlich die weiteren klassischen Sicherheitsmaßnahmen, Antivirus, Firewall, Anti-Spam. Na gut, das ist heute eh alles Standard. Nur mal der Vollständigkeit halber gesagt. Mhm. Aber man sollte schon etwas genauer hinschauen und zum Beispiel bestimmte E-Mail-Attachments blockieren und einfach nicht mehr durchlassen. Office-Makros einschränken im Unternehmen oder zumindest so einschränken, dass nur noch signierte Makros ausgeführt werden können, weil darüber passiert doch noch wahnsinnig viel. USB-Sticks einschränken, zumindest auf die Personen, die es wirklich auch brauchen und da auch eben darauf achten, was man darauf ausführen darf. Und eben auch sehr wichtig, Schulung von Anwendern, weil das ist am Ende möglicherweise das schwächste Glied in der Kette, wenn du wahnsinnig viele technische Sicherheitsmaßnahmen hast und irgendwie schafft man es doch noch daran vorbei. dann ist es auf jeden Fall das letzte Glied in der Kette, was dann irgendwie bewerten muss und sagen muss, okay, diese E-Mail sieht mir jetzt doch ein bisschen fishy aus, da bin ich dann doch mal ein bisschen vorsichtiger oder melde das dann tatsächlich auch. Das ist ja auch wichtig, dass man die Eskalationswege kennt.
Und gerade diese Schulung von Anwendern machen ein Drittel der Unternehmen eben nicht, wie eine Umfrage von Hornet Security ergeben hatte. Skytel zum Beispiel bietet ja derartige Schulungen an. Wie sieht denn so eine Anwenderschulung aus bei Skytel und wo findet die statt?
Anwenderschulung bei Skytel.
Ja, wo ist eigentlich relativ einfach gesagt, im Internet. Also das Ganze, wir bieten E-Learning an als Online-Schulung oder als Online-Plattform. Und wir haben Kurse zu den unterschiedlichsten Themen, zum Beispiel, woran erkenne ich bösartige Webseiten, woran erkenne ich gefälschte E-Mails, wie gehe ich mit USB-Sticks um, warum ist mein Passwort so lang, woran erkenne ich Social Engineering-Angriffe, worauf muss ich beim Phishing achten und die klassischen Angriffe wirklich zu kennen. Und ja, man kann das zentral im Unternehmen ausrollen und hat dann wirklich auch direkt einen Nachweis und die Kontrolle darüber, wer, welcher der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen die Schulung schon abgeschlossen hat und hat dann hinterher quasi ein Zertifikat dafür, dass 100% seiner Mitarbeiter auch geschult sind.
Also eine Maßnahme, die sich wirklich lohnt, denn man sollte die Auswirkungen eines Ransomware-Angriffs nicht unterschätzen. Laut der State of Ransomware-Studie 2022 von Sophos lagen die durchschnittlichen Kosten für die Wiederherstellung der Systeme für deutsche Unternehmen im Jahr 2021 bei 1,6 Millionen Euro und es dauerte im Durchschnitt etwa einen Monat, um den Schaden und die Geschäftsunterbrechungen zu beheben. Man kann aber sicher noch mehr machen zur Prävention, oder?
Backups.
Ja, ganz wichtig. Wir haben es ja eben schon so ein bisschen angesprochen. Regelmäßige Backups und zugehörige Tests. Gegebenenfalls vielleicht auch testen auf einem ganz unabhängigen System, damit man erkennen kann, ob die Dateien im Backup bereits schon irgendwie verschlüsselt wurden. Weil das kann ja tatsächlich auch passieren, dass so ein Trojaner erstmal hergeht, die Backups mit verschlüsselt, beziehungsweise die Dateien im Backup. Und erst dann, ja, so nach 30 Tagen, was so die übliche Backup-Dauer ist bei vielen Firmen, dass man erst sich nach der Zeit zu erkennen gibt und sagt, okay, wir haben jetzt hier eure Systeme verschlüsselt, bitte jetzt Lösegeld. Stichwort orchestrierte Notfallwiederherstellung, also das sollte man schon einmal alles gut durchgehen.
Und auch dazu hätte ich noch kurz eine Zahl. Mehr als 10% aller Unternehmen schützen ihre Backups nicht vor Ransomware-Angriffen. Dabei kommt es mittlerweile doch recht häufig vor, dass auch das Backup gleich mitverschlüsselt wird oder zum Beispiel auch gelöscht wird. Das erhöht eben die Wahrscheinlichkeit, dass Lösegeld gezahlt wird.
Ja, irgendwie ist das auch so ein ständiges Thema bei uns, das Thema Lösegeld. Das kommt irgendwie immer wieder rum oder auf unsere Agenda. Es ist zum einen A, keine Garantie, dass die Kriminellen dann tatsächlich auch den Schlüssel rausrücken und B, natürlich füttert man die Hacker damit immer weiter. Aber richtig, du hast vollkommen recht, Backups müssen natürlich gut geschützt und vor allem regelmäßig getestet sein.
Und man sollte sich auch schon vor einem eventuellen Angriff überlegen, was dann zu tun ist.
Notfallpläne.
Ja, ganz wichtig, dass im Ernstfall klar ist, wie die Reaktionsprozesse aussehen, also das ganze Business Continuity Management. Wer ist für was verantwortlich? Welche Systeme sind im Notfall die wichtigsten und vielleicht auch zuerst wieder hochzufahren? Wo sind die Backup-Schlüssel? Welche Personen sind wie zu erreichen und so weiter? Also das hilft schon, sich da vorher Gedanken zu machen.
Und was mache ich, wenn ich feststelle, dass mein System befallen ist, also außer in Panik zu geraten?
Ja gut, das ist dann der letzte Punkt, den man noch machen kann, den möglichen Schaden eingrenzen oder eindämmen. Kann man allerdings auch schon vorher machen. Und zwar sowas wie Netztrennung beispielsweise, dass man wirklich versucht, getrennte Netzbereiche jetzt in einem großen Unternehmen voneinander so abzutrennen, dass man als Anwender eben nicht überall hinkommt. Zum Beispiel nicht an Produktionssysteme, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. So, das heißt, wenn ich mir jetzt auf meinem Büro-PC irgendwie ein Virus oder eine Malware einfange, dass ich eben nicht die Möglichkeit habe, das an die Industriesysteme weiterzugeben. Das würde den Schaden schon mal deutlich oder die Ausbreitung deutlich einschränken. Das Zweite, was man noch machen kann, ist die Berechtigungen wirklich auf ein Minimum runterfahren. Also zum Beispiel nicht mit dem Admin-Konto arbeiten, selbst wenn ich Domain-Administrator bin, das wäre natürlich noch das Schlimmste, weil dann habe ich Zugriff auf alle Systeme und alle File-Server und wenn ich mir dann irgendwie ein Virus einfange, dann ja, habe ich die Rechte, wirklich den auch überall hin weiterzugeben und überall auf dem File-Server sämtliche Dateien zuzugreifen und zu verschlüsseln. Also wenn ich keine endlosen Berechtigungen auf dem File-Server habe, dann kann ich vielleicht 2, 3 Verzeichnisse verschlüsseln. Okay, schon schlimm genug, aber das war es dann auch. Wenn ich überall Zugriff habe, dann ist der Schaden entsprechend größer. Also da kann man sich durchaus auch vorher Gedanken machen.
Was hältst du von einer Cyberversicherung, also einer Versicherung gegen Ransomware-Angriffe? Die ist ja ziemlich verbreitet, habe ich gelesen. In Deutschland sind es, glaube ich, 4 von 5 Unternehmen, die in Anspruch nehmen.
Cyberversicherung.
Ja, die Versicherungen zahlen tatsächlich recht zuverlässig. Und in 98% der deutschen Vorfälle zahlte der Versicherer einige oder alle entstandenen Kosten. Allerdings lediglich bei 41% wurde die gesamte Lösegeldforderung auch abgedeckt. Und die Ausfallzeit der Systeme hat man natürlich trotzdem noch an der Backe.
Jetzt muss ich aber doch nochmal kurz auf das leidige Thema Lösegeld eingehen. Das wird nämlich Jahr für Jahr höher. Im Schnitt liegen die Forderungen inzwischen bei global $247.000, kann aber auch wesentlich höher sein, wie etwa die $240 Millionen, die vom Mediamarkt verlangt worden sind. 10% der deutschen Unternehmen hatten im letzten Jahr $1 Million und mehr bezahlt. Und wenn dann die Versicherung nicht voll zahlt, dann kann das schon wirklich wehtun. Man sollte sich aber immer vor Augen halten, dass das Eindringen von Hackern in die Systeme immer nur das Finale ist. Vorausgegangen sind da ja schon fast immer monatelange Vorbereitungen.
Der Ablauf einer Hackerattacke.
Ja, natürlich, das geht dann relativ früh los mit dem Ausspähen von Unternehmen. Man schaut sich erstmal seine Opfer sehr genau an und versucht irgendwie möglichst viel darüber herauszufinden und sich zu überlegen, wie komme ich dann überhaupt daran. Man versucht an Zugangsdaten zu gelangen, zum Beispiel über Phishing, Malware oder manchmal kann man sie auch einfach kaufen. Also im Darknet kosten Unternehmenszugänge rund $2.000, hat Kaspersky jetzt ermittelt. Mhm. Ja, wenn man erstmal drin ist, dann spioniert man so ein bisschen das Netz aus, sieht sich um, versucht Sicherheitseinstellungen auszuhebeln und geht einfach Schritt für Schritt im Netz voran. Und ja, häufig bleiben die Angreifer dann monatelang unerkannt im Netz und in der Zeit späht man da natürlich entsprechend viel aus und bereitet den Angriff vor, bis sie dann am Ende wirklich die Daten entwenden oder verschlüsseln. Also es ist nicht so wie in den Filmen, dass das so spannend ist, sondern das ist wirklich auch ein längeres Business. Und es ist oft aufgeteilt auf verschiedene Gruppen, die dann auch zusammenarbeiten. Und gerade Ransomware-Gruppen sind ja inzwischen wirklich hoch organisiert, wie man einfach immer überall hört.
Es gibt also genug Ansatzstellen, Choke Points genannt, um einen Angriff zu unterbrechen. Mitarbeiterschulung hatten wir genannt, Angriffsfläche verkleinern durch Zero Trust Ansatz und vieles mehr.
Ja, am Ende, wir haben ja jetzt über viele Maßnahmen gesprochen, kann da wirklich nur ein ganzheitlicher Ansatz zum Datenschutz und zur Datensicherheit Erfolg haben.
Max, mal eine Laienfrage. Gibt es wirklich den 100%igen Schutz vor einem Angriff, wenn ich alles berücksichtige, was du gesagt hast und alles richtig mache?
Hast du jetzt nicht wirklich gefragt, oder? Wäre tatsächlich schön, aber das wird, glaube ich, auf so ziemlich jedem Vortrag, den man auf irgendeiner Konferenz oder Messe hört, immer wieder wiederholt. Nein, es gibt natürlich nicht den 100%igen Schutz. Man kann nur versuchen, möglichst gut zu sein und eben die Latte für die Angreifer möglichst hoch zu hängen, dass sie vielleicht irgendwann sagen, okay, das ist mir jetzt hier zu aufwendig, ich gehe lieber zu irgendeinem anderen Unternehmen, wo ich schneller reinkomme und schneller ans Geld komme.
Das ist also so ähnlich wie bei einem Fahrradschloss. Man kann jedes Fahrradschloss irgendwann knacken, aber man sollte den Eindringling bzw. dem Fahrraddieb die Sache möglichst schwer machen und ein dickes Schloss kaufen, damit er da nicht 3 Stunden dran rumhebeln muss. Ne?
Ja, es ist eine gute Analogie. Und ich meine, das Schloss muss natürlich auch zum Fahrrad passen. Also wenn du jetzt ein ganz einfaches, altes, gebrauchtes Fahrrad hast, dann brauchst du vielleicht nicht das teuerste Schloss und eben auch andersrum.
Und damit wollen wir dieses Thema zumindest für heute auch abschließen. Ein wenig Zeit haben wir noch, daher möchte ich eben noch schnell auf ein paar ältere Fälle kommen, zu denen es aktuelle Updates gibt. So hat der Autovermieter Six, der vor rund 6 Wochen Opfer eines Cyberangriffs wurde, inzwischen herausgefunden, dass wider Erwarten doch Kundendaten abhanden gekommen worden sind. Allerdings keine Kreditkarteninfos. Die betroffenen Kunden seien informiert worden und auch bei der Klage von Kaspersky gibt es jetzt Neuigkeiten.
Ja, die waren mit einem Eilantrag vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, um zu erreichen, dass das BSI nicht mehr wegen der Verflechtungen mit Russland und des russischen Angriffskrieges vor dem Kaspersky-Virenschutz warnen darf. Das Bundesverfassungsgericht hat die Klage nicht angenommen, weil es durchaus zumutbar sei, auf die Entscheidung der Verwaltungsgerichte zu warten.
Und auch das noch im Zuge des EncroChat-Hacks in Berlin, bei dem 2020 der gleichnamige verschlüsselte Messenger von Polizeibehörden gehackt worden war und Chats des organisierten Verbrechens ausgelesen werden konnten, sind inzwischen Bargeld, Luxusgegenstände, Waffen und Drogen im Wert von €30 Millionen beschlagnahmt worden. 744 Verfahren wurden eingeleitet und 34 Personen sitzen in Haft. Zum versöhnlichen Abschluss noch eine lustige Meldung, in der die Deutsche Bahn und 2 Buchstaben die etwas unrühmliche Hauptrolle spielen.
Spaß mit der Deutschen Bahn.
Ja, ein Sicherheitsforscher mit dem Pseudonym Flübke war unterwegs und konnte sich mit einem manipulierten AdStack-Code Zugang zur ersten Klasse der DB-Lounge verschaffen. Und alles, was er gemacht hat, war in dem String zu seinem eigenen Zugangscode zwei Buchstaben zu ersetzen. Das hat er auch auf Twitter geschrieben. Er sagte dann, nutzt doch einfach Set, also Stream Editor unter Linux, wo man S durch P ersetzen muss. Er sagte auch, das war relativ trivial zu finden, indem man die Codes von Kunden von der ersten und zweiten Klasse miteinander vergleicht. Und er hat sich den Code eines Kunden von der ersten Klasse geben lassen. Und ihm ist dann direkt aufgefallen, dass man eigentlich nur ja, an zwei Stellen den Buchstaben S durch P ersetzen muss. Außerdem sagt noch Flipke, dass er die Gültigkeit, die er in diesen Codes sieht, manipuliert habe. Auch mit falscher Gültigkeit sei er dann tatsächlich in die DB-Lounge reingekommen. Seine Vermutung war, dass das Lesegerät gar nichts anderes macht, als zu schauen, ob der passende String mit drin ist. Jetzt muss man fairerweise sagen, er hat auch auf Twitter geschrieben, bevor jetzt das große Bashing losgeht, hey, du bist ja ein Krimineller und erschleichst dir Zugang zu dieser Lounge. Nein, er hatte tatsächlich noch ein Erste-Klasse-Upgrade vorher gekauft für 500 Statuspunkte, mit dem er dann im Notfall auch rechtmäßig in die DB-Lounge hätte reingehen dürfen.
Und wieder mal hat dann die Bahn am falschen Ende gespart, kann man sagen. Was für einen Unterschied doch zwei Buchstaben machen können. Und mit dieser nicht ganz neuen Erkenntnis sind wir am Ende des 33. Skytale-Podcasts angekommen. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher. Und dir, Max, danke für deine Erläuterungen und Erklärungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
Skytale. Online-Akademie für IT-Sicherheit.